Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom KCS-Podcast Wissensbasiert gemeinsam besser. Heute ist es etwas anders als sonst. Heute rede ich nicht mit mir selber, sondern heute habe ich Gäste zu Besuch. Drei Stück an der Zahl. Ich habe den Florian bei mir, den Maximilian und den Michael. Und alle drei arbeiten bei Topdesk. Mögt ihr euch einmal kurz vorstellen?
Hi, gerne. Ich bin Florian. Von meinem Profil her bin ich der Teamverantwortliche für den deutschsprachigen Topdesk-Support.
Dann mache ich weiter. Mein Name ist Maximilian. Ich bin in der Rolle als KCS-Coach bei Topdesk tätig und auch noch Support-Worker.
Und dann ist es an mir. Ich bin Michael. Ich bin ebenfalls Support bei Topdesk und auch als KCS-Coach tätig bei uns.
Okay, prima. Jetzt unterstellen wir einfach mal, dass alle wissen, wer oder was Topdesk ist. Aber vielleicht gibt es ein paar unter den Zuhörern, die das nicht wissen. Wer von euch mag kurz erklären? Wer ist Topdesk? Was macht ihr? Was ist euer Produkt? Warum gibt es euch?
Da grätsche ich doch gerne mal rein. Also Topdesk versteht sich als ITSM-Software, die verschiedene IT-Prozesse unterstützen kann. Request Management, Change Management, Incident Management, Asset Management und Knowledge Management. Und das alles kombiniert in einem Tool.
Okay, prima. So, und ich habe euch eingeladen, heute mit mir hier zusammen zu sprechen, weil ihr eben nicht nur Tool-Anbieter seid, also das haben wir eben aus deiner Antwort rausgehört, sondern ihr seid auch Anwender. Das heißt, ihr nutzt in eurer Support-Organisation KCS als Methodik. Henne oder Ei, was war zuerst da? Was war bei euch der Auslöser, KCS intern einzuführen?
Das ist eine gute Frage und auch eine schöne Geschichte. So wie wir KCS aktuell bei uns im deutschen Support leben, ist es die zweite Iteration oder sagen wir mal so der zweite Versuch. Das Ganze wurde 2015 oder 2016 ungefähr schon mal probiert. Jedoch war das nicht unbedingt nachhaltig geplant, beziehungsweise man hat den größten Erfolgsträger ein bisschen außen vor gelassen, nämlich die Coaches. Als ich im Juli 2022 meinen aktuellen Posten übernommen habe, kam ich eigentlich direkt frisch aus der Beratung. Und in der Beratung war das so, ich habe gerne mit den Kunden gearbeitet, habe aber Kunden nach meinem Termin immer ungern auf die Knowledge Base verwiesen, weil nicht, dass kein Knowledge Management gemacht wurde, es lag aber an jedem Einzelnen, etwas zu machen oder nicht. Und wenn man was gemacht hat, eben wie man es dann macht. Das heißt, war einfach viel Wildwuchs. Und in so meinen ersten Tagen habe ich dann eine Konversation zwischen zwei Supportern einfach überhört oder nebenbei mitgehört, wo ein Kollege gesagt hat, jo, guck mal, ich habe hier diese Anfrage. Der andere Kollege hat gesagt, na dann guck doch in den Knowledge Base und dann haben beide erstmal lautstark gelacht. Und das war für mich so ein bisschen der Impuls nach dem Motto, aus der Rolle des Mitarbeiters kann ich verstehen, aber wenn man jetzt verantwortlich ist, ist ein nachhaltiges Wissensmanagement oder sagen wir mal irgendeine Art von Backbone für den Support, was ganz, ganz, ganz Elementares. Und dann haben wir uns entschieden, KCS einfach nochmal neu aufleben zu lassen, nochmal neu zu strukturieren und das Ganze nochmal neu anzugehen.
Spannend. Jetzt hast du so ein paar Andeutungen ja schon gemacht. So ganz grundsätzlich, welche Herausforderungen habt ihr im Support gehabt, bevor es KCS gab oder ihr das, du hast ja gesagt, im zweiten Anlauf nochmal neu gemacht habt?
Ich sag mal, die größte Hürde, die wir im zweiten Anlauf hatten, war natürlich die Datenbasis. Wenn man sich so ein ideales KCS-Projekt vorstellt, ist es vielleicht sogar so, dass man gar keine Datenbasis hat. Man startet von null. Wir hatten aber vielleicht 9.000 oder 10.000 Knowledge-Items, die als sehr, sehr wildwuchsig behandelt wurden. Und daher würde ich sagen, war halt auf der einen Seite die Datenbasis eine große Herausforderung, weil man halt wirklich viel, viel anpassen musste. Gar nicht mal so viel neu erstellen, aber viel, viel anpassen. Und dann natürlich auch, da wir zum Glück bei Topdesk viele, viele langjährige Mitarbeiter hatten, dann auch sozusagen nochmal das Thema anzugehen nach dem Motto, hey, ihr habt schon mal was gemacht, ihr wart schon mal dabei, das ist nicht gut gegangen, lass es uns doch einfach nochmal machen. Das heißt, da nochmal so die Mitarbeitermotivation hochzuhalten oder zu entfachen, das waren für mich so die zwei größten Herausforderungen.
Gab es irgendwie einen Moment und wie sah der aus, an dem ihr euch klar wart, so wie wir es bisher gemacht haben, geht es nicht weiter. Wir müssen irgendwas anders machen, unsere bisherige Vorgehensweise funktioniert nicht.
Da komme ich gerne wieder auf den Anfang zurück, als ich dann halt sozusagen diese Konversation von den Kollegen gehört habe, die halt ganz bewusst ausgedrückt haben, man kann sich auf ein zentrales Element in Topdesk nicht verlassen, nämlich die Knowledge Base, war das halt für mich der Stein des Anstoßes, das ganze Thema nochmal zu überdenken, weil keiner erfindet gerne Dinge permanent neu. Und mir war das da am Anfang wichtig, weil wenn Mitarbeiter Teile des Prozesses nicht vertrauen, ja, ist das ein schlechter Start. So habe ich es zumindest damals gesehen.
Mhm. Michael, du hast ja vorhin gesagt in der Vorstellung, ne, du machst Support und du bist auch Coach. Was hat euch an KCS als Methodik denn überzeugt? Waren das so die Prinzipien oder eher die Praktiken oder was ganz anderes?
Also mich persönlich als Coach und auch in der Phase, als wir gesagt haben, wir müssen das neu angehen, neu denken vielleicht sogar, waren es die Prinzipien, Dinge wie Trust, Demand-Driven, die schon sehr hoch stehen, die auch das Mindset ein bisschen widerspiegeln. Wenn ich allerdings dann an meine Coaches denke, sind es dann doch eher die Praktiken, mit denen man die dann überzeugen kann.
Mhm. Sticht da irgendwas raus? Du hast jetzt die Prinzipien quasi schon aufgezählt. Den Solve-Loop habe ich in den letzten Folgen vom Podcast alle durch erklärt. Also ist da irgendwas, was besonders raussticht, was besonders eingehend oder sag mal besonders überzeugend war?
Also ein Prinzip, das wir sehr hochhängen und das wir halt wirklich leben bei uns, ist das Demand-Driven, da wir halt mittlerweile von einem großen Produkt mit vielen Modulen, mit vielen Funktionen sprechen, ist der Demand schon ein sehr großer Punkt bei uns. Ja, kann man so sagen. Und Vertrauen spüren wir immer jederzeit, haben wir, das passt.
Mhm. Und wie seid ihr das konkret angegangen? Wie habt ihr den Zollflug gestartet? Eher so pilotartig oder breit, alles auf einmal?
Florian hat vorhin schon von der existierenden Knowledge Base gesprochen. Wir hatten eine große Datenbasis. Wir sind breit reingestartet in den Solve-Loop an sich, haben das Coaching dann aber eher pilotartig gestartet, mit einzelnen Coaches begonnen und geguckt, dass wir das Schritt für Schritt ausbauen. Aber die Anwendung selbst, der Wissensartikel, das haben wir schon direkt von Anfang an über alle Supporter hinweg.
Okay. Max, du hast ja gesagt, du arbeitest auch im Support. Was war für euch denn am Anfang herausforderndsten? Ich habe es ja eben schon gesagt, der Solve-Loop besteht aus 5 Praktiken. Capture, Structure, Reuse and Improve oder auf Deutsch eben erfassen, strukturieren, wiederverwenden, verbessern. Also was davon hat am Anfang am meisten geklemmt oder am meisten, wo habt ihr euch am meisten schwer getan?
Für mich war am Anfang immer dieses große Problem von wegen, man muss jetzt gleichzeitig auch dokumentieren, während man direkt am Arbeiten ist, ist eine Sache, die am Anfang so nicht war. Das heißt, man hat erst alles abgearbeitet, hat sich dann einfach kurz vorher nachher Gedanken gemacht, was habe ich denn überhaupt getan, 1-2 Sätze dem Kunden bereitgestellt und dann war das Thema für einen abgeschlossen und mit der Umstellung gab es dann, man muss sich wirklich Gedanken machen, dokumentieren, was mache ich denn alles, um es dann auch fein säuberlich im Nachgang in KIs wiedergeben zu können und auch vor allem in der Sprache vom Kunden da wiedergeben zu können. Und das war, glaube ich, somit die größte Umstellung, auch dann von den Gewohnheiten, dass man dort einfach alles überdenken muss oder ändern muss, was man bisher gemacht hat. Das war der größte Punkt da.
Jetzt muss ich noch kurz den Zuhörern erklären. KI heißt bei euch nicht künstliche Intelligenz, sondern Knowledge Item. Das ist eine Sprachverwirrung, die wir neulich schon festgestellt haben. Also ne, KI sind bei euch die Knowledge Items, also die Wissensartikel. Genau. So im Rückblick betrachtet, kannst du dich noch erinnern, wie lange hat das gedauert, bis du das Gefühl hattest, das ist jetzt sattelfest, was ich hier mache?
Das war schon ein bisschen. Also da vergeht einiges an Zeit, weil man hat einfach diese Umstellung von, okay, ich muss am Anfang jetzt mehr Zeit aufwenden, ich habe mehr Arbeit, weil sonst war es immer dieser Einzeiler, den man einfach geschrieben hat und man war fertig und konnte im Kopf direkt weitergehen. So hat man jetzt einfach mehr Arbeit und bis man dann, so wie gerne wir es nennen, das Tal der Tränen durchwunden hat und endlich die positiven Vorzüge hat, da vergeht einiges an Zeit. Also da muss man mit mehreren Wochen bis zu Monaten rechnen, wo man einfach kontinuierlich immer wieder Momente hat, die aufblickend sind. Das heißt, man hat immer mal wieder drin Erfolgsmomente, wo man einfach ein Knowledge-Item findet, was quasi bearbeitet ist, wo man keine Arbeit mehr reinstecken muss und man viel schneller ist, als wenn man es wie früher gemacht hätte. Und diese halten einen dann eigentlich in der Motivation immer hoch, aber es ist schon ein längerer Prozess da.
Jetzt hast du gerade so gesagt, wie früher. Wünschst du dir manchmal alte Zeiten zurück oder kannst du dir gar nicht vorstellen, das noch zu machen, so wie früher?
Aktuell kann ich mir es nicht mehr vorstellen, weil wenn man einfach in diese Welt eingetaucht ist, einmal diesen Vorzug hat, von man hat Wissen immer bereit und es ist auch in einer guten Qualität da, möchte man es einfach nicht mehr vermissen, weil zu oft war schon die Situation, wo ich mich mit Themen konfrontiert gesehen habe, wo ich selber nicht dieses tiefgehende Wissen hatte, aber durch die gut strukturierte Knowledge Base da einfach solide nach außen wirken konnte, wie wenn ich dieses Wissen gehabt hätte schon immer. Und das Gefühl, wenn man es einmal hatte, möchte man es nicht mehr abgeben und nicht mehr in der Situation sein, dass man beim Kunden am Telefon ist und ihm sagen muss, ich muss erst mal selber nachforschen, sondern man hat da eine ganz andere Ausstrahlung und das möchte man nicht mehr vermissen.
Das verstehe ich. Florian, du hast ja den Blick jetzt über alle Kollegen und Kolleginnen. Was glaubst du, was hat sich im Arbeitsalltag der Support-Leute bei dir am meisten oder vielleicht sogar auch zuerst verändert?
Was sich, glaube ich, zuerst geändert hat, ist das, wie es der Max auch schon ausgeführt hat, war halt einfach den Eingriff in die Arbeitsweise. Sprich, wenn ich einen Incident eines Kunden bekommen habe, ich versetze mich nicht sofort in den Lösungsmodus, sondern ich prüfe halt zuerst mal, gibt es überhaupt schon existierendes Wissen, was ich wieder benutzen kann oder nicht? Es ist alles etwas fragmentierter und dann natürlich damit auch die einhergehende Pflicht, wenn ich dann etwas habe, was noch nicht in der Knowledge Base ist und was nach unserer Definition aber in die Knowledge Base gehört, dann natürlich auch den Artikel in die Knowledge Base zu bringen. Wie das halt so ist, verschiedene Charaktere, hat es verschieden oder unterschiedlich lange gedauert, aber im Grunde sind wir da auf einem sehr, sehr guten Weg. Mhm.
Jetzt gibt's ja diese Status der Wissensartikel, Work in Progress, Not Validated, Validated, die ja die Gewissheit ausdrücken sollen, die derjenige, der die Artikel geschrieben oder das letzte Mal verwendet hat, mit der Qualität hat. Wie ist das bei euch aufgefasst worden? Also tatsächlich Verantwortung auf die Wissensarbeitenden zu übertragen und eben nicht auf eine Freigabe durch irgendwen zu warten, sondern selber zu entscheiden, ich bin der Meinung, dieser Artikel ist gut, ich setze den jetzt auf Validated.
Das Schöne ist, diese Entscheidung nimmt uns unsere Knowledge Base ab.
Das musst du, glaube ich, jetzt ausführen, das musst du erläutern.
Unsere Knowledge Base oder die Top-Test Knowledge Base, die führt inhärent sozusagen zwei Status. Einmal ist der Wissensartikel öffentlich zugänglich oder halt eben nicht. Ich kann natürlich in Dropdown-Listen Werte einpflegen, die man dann vielleicht oder vielleicht nicht sieht oder per E-Mail benachrichtigt werden kann, aber grundsätzlich gilt bei uns, wir arbeiten am offenen Herzen, wir arbeiten an einem gepublished Artikel, mit dem wir auch confident sind und ein Eingliederungsprozess, wie das sozusagen auch die Theorie vorgibt, dass man diese verschiedenen Status durchwandert, das haben wir nicht, weil das unsere Knowledge Base nicht unterstützt. Was auf der einen Seite vielleicht negativ klingen mag, hat sich bei uns aber mittlerweile einfach auch als Vorteil rausgestellt, weil wir kriegen so viel schneller Feedback auf unsere Artikel und natürlich ist man dann auch in der Rolle des Knowledge Workers wesentlich gewissenhafter, wenn man genau weiß, das, was ich jetzt mache, das ist sofort öffentlich sichtbar.
Verstehe. Max, mal die Frage an dich. Gab es anfangs irgendwie Unsicherheit bei euch im Team, Wissen so ohne Genehmigung, ohne Freigabe zu nutzen?
Grundsätzlich würde ich da zuerst sagen, nein, da schon immer so war. Das Tool hatte noch nie die Möglichkeit, das einzuschränken. Von daher waren wir es schon immer gewohnt, das zu haben. Was sich aber da verändert hat, ist einfach die Confidence bei jedem selber mit KCS, die nach und nach gekommen ist. Das heißt, dadurch, dass man immer mehr dieses Vertrauen bekommen hat und dass man dort immer öfters Artikel dann auch selbst geschrieben hat, weil vorher war es, man hat ein, zwei vielleicht im Jahr selbst erstellt, einmal angepasst, da wächst nicht wirklich die Confidence raus, sondern man macht es, weil man dann gezwungen wurde, so auf diese Art. Und mittlerweile ist es halt einfach in einem täglichen Arbeiten. Man denkt nicht mehr wirklich so drüber nach, von wegen, oh nein, wenn ich jetzt was ändere, dann landet es direkt beim Kunden, sondern man ist einfach man hat diese Selbstsicherheit, dass man sagt, ja, ich weiß, was ich mache. Ich bin der Knowledge Worker, der das entscheiden kann und der auch die Sicherheit hat, die Entscheidung zu treffen.
Florian, der Michael hat es vorhin erzählt und Max hat es gerade eben auch nochmal gesagt, Vertrauen. Was hat bei euch geholfen, Vertrauen in das kollektive Wissen aufzubauen, so als ganzes Team?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, das ist einer der größten Knackpunkte, wenn man sich mit Knowledge Management beschäftigt. Ich meine, in der IT, im Service Desk, man hat gefühlt häufig so ein Damoklesschwert, sagen wir mal, des Outsourcens, des Weitergebens, des Wissensabzapfens, irgendwo über sich schweben. Und was uns da geholfen hat, ist, dass wir unsere Prozesse, unsere Ideen immer öffentlich mit dem Team besprochen haben. Wir haben einmal im Monat haben wir eine interne Veranstaltung, wir nennen das Knowledge Day. Dort wurde dann ganz transparent darüber gesprochen. Wir haben das vor, weil wir das erreichen möchten. Das sind die Leute, das sind eure Coaches. Die Coaches wurden deswegen ausgewählt. Das sind die Prinzipien, an denen wir euch messen. Diese Daten bleiben bei den Coaches. Fließen die in eure Bewertung ein? Ja, Nein, das heißt, wir haben einfach das ganze Konstrukt von oben runter definiert, das transparent besprochen, dem Team mitgeteilt, am Anfang auf eine Freiwilligkeit gesetzt, was gut retrospektiv lässt sich das immer gut sagen, es war dann auch ein Glücksfall, dass wir das erreicht haben, dass wir dann gute Mundpropaganda bekommen haben von den Leuten, die sich freiwillig ins Coaching begeben haben, um das dann eben dann auch unter die Leute zu tragen. Aber aus meiner Sicht ist es halt die transparente Kommunikation, auch Gespräche, die ich geführt habe mit dem oberen Management, wo man dann auch sagt, hey, wir committen uns zu einer Knowledge Base, wir wollen nachhaltig arbeiten, ich brauche von euch irgendeine Art von Garantie, die auch den Leuten mitgeben kann, dass die Mitarbeiter nicht ersetzt werden, nur wenn sie Wissen sozusagen digitalisieren. Das war für mich schon immer ganz wichtig, da sozusagen nicht gegen das Argument der fehlenden Sicherheit anzuargumentieren.
Michael, jetzt aber doch nochmal die Frage an dich. Als Coach ist es ja deine Aufgabe, Feedback zu geben den Knowledge Workern, wo sie Artikel gut geschrieben haben, wo sie den Prozess gut gefolgt haben. Welche Funktionen von Topdesk, also jetzt Topdesk als Produkt, unterstützen denn den Sollflug von KCS besonders gut?
Ein großer Vorteil an der Stelle ist, dass es ein Tool ist, in dem zum einen das Incident Management läuft, also die Bearbeitung der Kundenfälle, und zum anderen die Knowledge Base ist, sprich die Wissensartikel gesammelt sind. Das heißt, ich kann aus einem Incident direkt ein Knowledge Item erstellen. Ich kann aus dem Incident draußen ein Knowledge Item suchen. Das ist dann auch automatisch verlinkt mit dem Incident. Also das Zusammenspiel der verschiedenen Module ist schon ein sehr großer Gewinn in unserem Produkt.
Eine Sache, die ich da auch immer noch cool finde, ist, wir haben logischerweise auch ein Self-Service-Portal. Und wenn Kunden dann Formulare ausfüllen, wie bei jedem anderen ITSM-Tool, gibt es das Feld Kurzbeschreibung. Und wenn das Feld Kurzbeschreibung durch den Kunden ausgefüllt wird und ich sozusagen dann auch dieses Widget öffne oder die Knowledge Base-Suche auf der Incident-Karte öffne, ist das, was in der Kurzbeschreibung steht, auch direkt der erste Suchbegriff. Das finde ich auch immer eine ganz charmante Einstiegsmethode, dass man sozusagen immer auch schon mal Ergebnisse gezeigt bekommt. Ob das dann natürlich die richtigen sind, muss man dann halt eben im Incident-Prozess rausfinden.
Merkt ihr das, jetzt ganz konkrete schnelle Nachfrage, merkt ihr das, dass diese Funktionalität, dass mir schon erste Ergebnisse angezeigt werden, wenn ich ein Ticket öffnen möchte, dass es auch Tickets vermeidet? Also Kunden diese Tickets gar nicht mehr öffnen müssen, weil sie die Lösung schon im Self-Service selber gefunden haben?
So gern ich die KCS-Methode habe, das, was mir auch in der Rolle des Verantwortlichen halt immer fehlt, man kann halt nie das messen, was nicht aufgegeben wurde. Das ist einfach eine Krux, aber auf die muss man sich einlassen. Das, was wir merken, wir bekommen recht wenig negatives Feedback auf unsere Knowledge-Artikel. Kunden fragen in Incidents dediziert nach, schickt mir doch bitte einfach mal in eure Knowledge-Artikel. Und wenn man natürlich dann auch in einem persönlichen Gespräch mit dem Kunden ist, kriegt man da auch stellenweise mit, dass die Kunden dann halt eben sagen, ey, gut gepflegte Knowledge-Base, ich kann mir ganz häufig selber helfen. Und wenn man dann doch sozusagen den Service Desk kontaktieren muss, komplementieren wir das dann halt einfach mit unserer Art und Weise, dem Kunden zu helfen.
Ja. Über die Möglichkeiten, den Self-Service in seiner Qualität zu messen, komme ich irgendwann in einer späteren Folge nochmal zu sprechen. Aber du hast recht.
Finde ich gut, da
Was
kann ich ja nochmal reinhören.
nicht messbar so ist, muss man dann irgendwie annehmen. Aber wie gesagt, da kommen wir irgendwann nochmal drauf zu sprechen. Max, mal zu dich an die Frage. Du hast ja vorhin erwähnt, dass es eine Zeit lang gedauert hat, sich einzuarbeiten, sich auf den Prozess einzulassen. Wie wichtig war es für dich, dass das Tool, also euer Top-Test-Tool, den Arbeitsfluss unterstützt und eben nicht zusätzlichen Aufwand erzeugen, indem man zum Beispiel getrennte Tools hat, die nicht integriert sind, zusätzliche Hürdensprints. Also das Tool unterstützt den Prozess. Wie wichtig war das für dich für die Eingewöhnung?
Gut, das ist erstmal eine extrem wichtige Sache, da man sowas hat, alles aus einem Fluss hat. Man muss sich nicht umgewöhnen, man hat nicht diesen Mehraufwand, den man durch mehrere Tools immer hat. Man hat nicht diese große Hürde. Also deswegen ist es schon ein großer Bestandteil davon, dass es auch diese Akzeptanz bei uns, glaube ich, gefunden hat. Da man als Knowledge Worker, auch wenn es eine Umstellung war, immer noch im gleichen Tool geblieben ist, alles ist vom theoretischen Aufbau von dem Tool gleich geblieben. Es hat sich einfach nur die Arbeitsweise da geändert und diese hat sich dann doch relativ einfach umstellen lassen im Vergleich zu, wenn man neue Tools hätte, neue Umgewöhnung von oder für andere Tools.
Florian, an dich nochmal die Frage. Es gibt ja im Englischen, im Amerikanischen so diese Redewendung: Eat your own dog food, drink your own champagne. Also, wenn jemand sein eigenes Tool nutzt, ist ja quasi gezwungen, genau das Gleiche zu machen wie die Kunden auch. Gibt es Anpassungen im Tool, die ihr erst durch eure eigenen Erkenntnisse aus dem eigenen Tun verstanden habt? Oder umgekehrt gefragt, wie viel von dem, was ihr lernt aus der KCS-Anwendung, landet denn als Feature bei euch hinterher wieder im Produkt?
Ich bin, wenn man damit anfangen möchte, ich bin sehr, sehr großer Fan davon. Das klingt zwar immer ein bisschen spaßig, aber ich habe das auch gewisse Kundengespräche auch mitbekommen, dass andere Hersteller dann halt nicht das eigene Tool nutzen. Und da finde ich es von uns einfach charmant, dass wir das machen, weil, wie du sagst, Eat Your Own Food ist da ein großer Ideengeber. Wir stehen regelmäßig im Austausch, sozusagen mit dem Product Owner der Knowledge Base. Dem Product Owner liegen auch unsere Verbesserungswünsche vor. Wenn wir so in Richtung Flex denken oder gegebenenfalls auch die Einführung von Statuswerten, diese Wünsche liegen vor. Und in einem gewissen Abgleich versuchen wir uns da anzunähern. Wenn man aber ehrlich ist, ist noch nichts ins Tool gewandert, wo wir gesagt haben, hey, wir brauchen das nur aus der KCS-Brille oder nur aus der Coaching-Brille. Viele Dinge haben sich in der Knowledge Base geändert, viele Dinge haben sich auch im Guten an der Knowledge Base geändert, aber dediziert, weil wir das jetzt machen, kommt das ins Produkt. Muss man an der Stelle sagen, einfach nein.
Mhm. Okay. Florian, das Konsortium für Service Innovation, die Organisation hinter KCS, die hat ja ein Zertifizierungsprogramm für Produkte. Es nennt sich entweder KCS Aligned oder Verified. Habt ihr irgendwelche Pläne, das auch anzustreben, kurzfristig, langfristig, irgendwann oder gar nicht?
Persönlich muss ich so sagen, persönlich fände ich es cool, wenn Topdesk ein KCS Aligned oder Verified Tool wäre, weil das macht unsere Geschichte von Practice What You Preach einfach runder. Da wir auch im Support sozusagen mit den Limitierungen der Knowledge Base arbeiten und dementsprechend auch immer ein gewisser Austausch zur Entwicklung da war, würde ich aber sagen, für den Moment haben wir da als Toolhersteller keine Pläne. Wenn man auf unsere Roadmap guckt, passieren so viele Dinge in der Knowledge Base, neue Art der Strukturierung, bessere interne Freigabeprozesse, mehr Rich Text Editor Funktionalitäten. Und ich würde das Thema dann gerne aufgreifen, wenn viele dieser Features erstmal wieder im Produkt gelandet sind, weil dann kann man einfach auch mit einer komplett neuen Knowledge Base auftreten, um sich dann diesem Zertifizierungsprozess auch zu widmen.
Habt ihr Kunden, die aktiv danach fragen?
Nach
Zertifizierung. Base.
Korrigiert mich gern, aber mir würde keiner einfallen.
Michael, ich habe letzte Woche im Podcast über die Stolpersteine im SolveHub gesprochen. Habt ihr typische Stolpersteine erlebt?
Ein typischer Stolperstein ist meiner Erfahrung nach gewesen, dass sich die Knowledge Worker nicht sicher waren bei dem, was sie gemacht haben. Also, dass sie sich selbst unterschätzt haben, fehlendes Wissen, wie ich gesagt, vorgegaukelt haben, aber dieses Vertrauen in das eigene Wissen, das musste man erst aufbauen, dass ich in dem Moment einfach erfasse, was ich weiß und wenn es noch nicht alles ist und dann fülle ich das später auf, aber in dem Moment erfasse ich das, was ich im Moment weiß und dann geht's weiter. Also das war viel Vertrauen entgegenbringen, Vertrauen aufbauen, das war ein schwerer Punkt.
Jetzt seid ihr drei ja alle aus der deutschen Organisation von Topdesk. Es gibt aber auch eine internationale Organisation von Topdesk. Habt ihr von Kollegen aus anderen Ländern gehört, dass es da anders war?
Nein, was ich mitbekommen habe, wir treffen uns auch mit unseren internationalen Coach-Kollegen alle 2 Wochen mittlerweile, am Anfang sogar wöchentlich, um solche Dinge einfach zu besprechen. Und auch dort war das ein großer Punkt, wobei international auch die Angst groß war, bestehende Artikel anzufassen. Das war bei uns hier im deutschen Support gar kein so großes Thema, weil wir das auch vorher schon so gelebt haben, dass jeder Artikel anpasst, wenn ich merke, da stimmt was nicht. Da war die Angst international wohl schon größer, da was falsch zu machen, was kaputt zu machen oder was auch immer.
Ich frage nur, weil meine Beobachtung ist, dass gerade in Deutschland so dieser Perfektionismus im Support oder auch in der Technik relativ groß ist, dass die Leute sagen, ich gebe nichts raus, was nicht wirklich 120% ist, ne? Und noch irgendwie eine goldene Sonderlocke dran oder so. Daher rührt die Frage. Habt ihr irgendeinen Moment erlebt, eine Frage gerne auch an euch alle drei, wo ihr gemerkt habt, so funktioniert KCS nicht, also bei uns nicht?
Kann ich kurz was antworten? Wir hatten ja vorhin auch schon über die zweite Phase gesprochen. Ein großer Grund, warum die erste Phase nicht funktioniert hat, war die mangelnde Nachhaltigkeit. Wir hatten ein Training. Was ist KCS? Wie wende ich es an? Und dann mach. Und das war ein großes Learning daraus. Wenn wir es richtig machen wollen, muss das Ganze kontinuierlich sein mit regelmäßigen Coachings. Auch wir als Coaches werden gecoacht untereinander. Auch Florian als Teamleiter wird gecoacht, jeder einmal im Monat, also nur so kann es funktionieren. Genau.
Möchte noch jemand was ergänzen?
Ja, absolut. Nee, es ist genau wie Michael das sagt, man merkt auch die Zeit, die wir mit KCS verbracht haben, dass das mittlerweile auch in das in den Alltagsjargon von Support-Kolleginnen und Kollegen rübergewandert ist, ne? Sei es dann KCS, sei es dann auch, dass das Coaching allgegenwärtig ist. Auf unserem Knowledge Day sprechen wir auch über KCS. Die Coaches haben ihren dedizierten Slot, wo News angekündigt werden. Wir sprechen sozusagen auch über die Teamauswertungen, machen das alles ganz öffentlich und dementsprechend ist das so das größte Learning, was wir aus dem ersten Versuch gelernt haben, wesentlich transparenter, wesentlich vokaler, steter und jeder wird gecoacht. Da gibt es keine Ausnahme.
Also ein wichtiges Learning höre ich jetzt raus, KCS Light, nur den Solve-Loop, ohne den Evolve-Loop, also ohne Coaching, ohne Kennzahlen. Das ergibt aus eurer Sicht keinen Sinn. Freut mich, dass ihr das so bestätigt. Gibt es noch andere Learnings, die ihr daraus ziehen konntet?
Learning, was ich weiß gar nicht, ob man das unbedingt als Learning bezeichnen kann, aber das zahlt so ein bisschen darauf ein, was du gesagt hast, Kai, mit dem in Anführungszeichen deutschen Perfektionismus. In diesen internationalen Coach-Runden, wenn man sich dann über einen Content-Standard unterhält, weil als wir mit KCS angefangen haben, haben wir gesagt, okay, das ist unser Content-Standard, so wollen wir das haben. Unsere Felder heißen so, wir übersetzen die so, so muss das aussehen. Und als dann sozusagen die Coaches das in die internationale Coaching-Runde getragen haben, dann sind natürlich auch wieder Diskussionen aufgekommen. Ah, warum muss denn das Feld so heißen? Wenn wir es so übersetzen, wäre es doch viel besser. Und natürlich, aber das werden wahrscheinlich viele Zuhörende kennen, ist dann natürlich auch das Thema Screenshots. Die einen Länder lieben es, die anderen Länder hassen es, die anderen Länder können gar nicht ohne. Und das sind dann halt auch so Learnings. Es gibt kulturelle Unterschiede, wie auch Service-Desk-Mitarbeiter Wissen bereitstellen wollen und wie diese Mitarbeitenden sich dann auch selber dabei fühlen.
Wenn man jetzt mal im Rückblick auf euren Erfolg, jetzt gerade auch im zweiten Anlauf euren Erfolg guckt, gibt es irgendwas, was man messbar oder vielleicht auch nur spürbar merkt, was sich geändert hat? Sei es für eure Kunden, sei es für euch selber im Support oder auch für die gesamte Organisation, also für Gesamt-Topdesk?
Ich denke, dass hier vor allem für die Kunden die Qualität messbar hochgegangen ist, dass das, was man in diesen vereinzelten Gesprächen, wie Flo es schon angedeutet hat, immer wieder als Feedback zurückbekommt, dass Kunden gern mit den Knowledge-Items mittlerweile arbeiten bei uns, dass sie sich dabei wohlfühlen. Auch die Infos, die wir rausgeben können auf interne Veranstaltungen, sei es jetzt letztes Beispiel Topdesk und Tour bei uns, dass wir immer wieder auch das nach außen tragen, dass wir diese Practices verfolgen, dass wir KCS leben bei uns. Und auch intern ist es einfach eine saubere Knowledge-Base zu haben, dieses Gefühl zu oder mitzubekommen, dass Artikel bereits angefasst worden sind, dass die in einer guten Qualität sind, dass ich mich auch darauf nun verlassen kann, auf die Informationen, die dort drin stehen und dass man das auch international weitertragen kann, dass es da einfach keinen Unterschied mehr gibt, ob dieser Artikel nur auf Englisch, auf Niederländisch oder Deutsch verfügbar ist. Man kann sich durchweg auf die Qualität verlassen und das stärkt uns einfach im Unternehmen und auch als einzelner Mitarbeiter immer wieder dahingehend, dass ich genau weiß, was ich rausschicken kann und wenn ich da was von einem Kollegen bekomme, wo ich selber noch keine Berührungspunkte mit habe, dass ich mich einfach darauf verlassen kann.
Was man vielleicht noch aus der Organisationsbrille ergänzen kann, wie wahrscheinlich auch jedes andere ITSM-Unternehmen, versuchen wir auch einen Chatbot im Self-Service-Portal bei uns zu etablieren. Und das Schöne an so einer Chatbot-Diskussion ist ja einfach nur, ist es ja nicht, wann macht man das oder wie macht man das, weil die Effektivität eines Chatbots kommt ja eigentlich nur durch die Antworten, die man geben kann und die Antworten, die man finden kann. Und wenn da das Wissen dann halt strukturiert vorliegt, wenn die Knowledge-Artikel eine gewisse Kürze haben, eine gewisse Prägnanz haben, nur dann kann überhaupt ein Chatbot auch erst richtig arbeiten. Das heißt sozusagen, dass die Leute, die sich um das Chatbot-Projekt gekümmert haben, mussten fast gar keine Zeit in die Datenbasis aufwenden oder mussten dort wenig Zeit aufbringen, weil die Datenbasis schon da war. Und da wir halt auch in Deutschland damit große Erfolge feiern konnten, wir das international rausgetragen haben, ist zum Beispiel auch 20 oder für 2026 für die globale Supportabteilung KCS auch Teil vom strategischen Ziel geworden. Und das merkt man da schon.
Auf eurer bisherigen KCS-Reise, ne, wir reden ja immer gerne von der Reise, auf die man sich begibt, gab es da irgendwas, was euch überrascht hat, womit ihr so überhaupt gar nicht gerechnet habt?
Was mir aufgefallen ist, ist, dass ich bei uns dadurch, dass wir drei Coaches sind, jeder Coach seine 3 bis 4 Coaches hat, dass sich da so eine gewisse Teamdynamik entwickelt hat. Zum einen ist es die Arbeit an Knowledge Items. Ich nehme ja 1, 2 Kollegen aus meinem Coach-Team und arbeite gemeinsam an Knowledge Items. Zum anderen aber auch, wir stellen zwar nie persönliche Ergebnisse von dem Coaching öffentlich im Knowledge Day, aber diese einzelnen Teamergebnisse schon, und da entwickelt sich eine Teamdynamik. Man will immer besser sein als das andere Coach-Team oder sonst was. Also das war überraschend und angenehm.
Also freundlicher Wettbewerb, nicht auf die harte Tour. Ja, schön.
Natürlich, aber trotzdem will man gewinnen.
Gibt es irgendwas, was ihr anderen empfehlen könntet? Also wenn Sie jetzt irgendwie eine Organisation entscheiden sollte, eine Firma, die sich das jetzt hier anhört, sagt, boah, wenn die das geschafft haben, dann mache ich das auch. Gibt es irgendetwas, was ihr empfehlen könnt, was ihr raten könnt, wozu ihr ganz starken Ratschlag aussprechen würdet?
Ich würde einfach mal anfangen mit Folgendem. Das Konsortium hat ja, zumindest wie ich mitbekommen habe, als letzte größere Änderung ja auch Part 2.0 veröffentlicht. Und was ich jeder Organisation raten würde, die da jetzt mit KCS anfängt, schaut auf diesen Part 2.0, weil die Auswertung oder sozusagen das, was der Knowledge Worker an Initialleistung bringen muss, ist wesentlich mehr in line mit dem Alltagsgeschäft, Reuse. Und das wäre mein Rat. Wirklich kleiner Anfang, so wie es auf die Organisation passt. Und Part 2.0 ist dann super, super Hilfsmittel.
Okay. Hast du schon, Sekunde, ich muss eben einen Satz dazu erklären, sagen, weil ich habe das, glaube ich, im Podcast so noch nicht erklärt. Ich habe, glaube ich, paar Mal erwähnt, aber noch nicht richtig ausgeführt. Also Part 2.0, einfach für die, die zuhören, steht für Process Alignment Review, ist eine Methodik, die eigentlich in den Evolve Loop gehört und die also darauf achtet, zu schauen, wie gut sind meine Leute schon darin, tatsächlich KCS zu machen, also den Evolve Loop zu leben. Und Part 2.0 deutet an, dass es gibt eine Aktualisierung der Methodik, die sich auf die verschiedenen Reifegrade während der Reise bezieht. Und da gibt es bei mir jetzt gerade auf der Webseite, gibt es auch gerade einen Blogartikel dazu. Also wer sich dafür interessiert, kann das gerne mal nach. Michael, ich habe dich abgewürgt, Entschuldigung.
Max, hattest du abgewürgt, sorry.
Dann habe ich nicht richtig hingehört und richtig zugehört. Also einen von euch habe ich abgewürgt.
Jawohl. Ich wäre mit dem Hinweis der Beständigkeit weiter hingegangen, da es einfach extrem wichtig ist, dass man dranbleibt, dass die Coachings regelmäßig erfolgen, dass man immer wieder coacht, dass man das einfach nicht in Vergessenheit geraten lässt, weil man hat es bei uns gesehen mit dem ersten Versuch, der kläglich daran gescheitert ist, dass man einfach nicht hinten dran war, dass man das nicht ernst genommen hat. Und jetzt, wo wir es ernst nehmen, wo man das Ganze auch immer wieder macht, beständig bleibt, funktioniert es einfach viel, viel besser. Das wäre da der Tipp meinerseits. Mhm.
Diesen, ich sage da jetzt mal Denkfehler zu oder diesen Ansatz, erst den Solve-Loop zu machen oder nur den Solve-Loop zu machen und den Evolve-Loop dann auszulassen. Also dieses besagte Casey is light, habt ihr ja schon gesagt, das habt ihr selber gemerkt. Gibt es darüber hinaus irgendwelche Punkte, wo ihr sagt, das hätten wir, wenn wir da heute nochmal drauf gucken, anders gemacht?
Wir hatten damals den Coaching-Workshop bei dir belegt und hatten die Practices-Zertifizierung noch nicht gehabt. Haben wir dann im Nachgang nachgeholt, aber es funktioniert jetzt. Es ist jetzt nichts, wo ich sage, um Gottes Willen, aber ich glaube, so vom Ding her macht es schon Sinn, sich zuerst mehr mit der Methode zu befassen, bevor man dann auch wirklich dann an die Soft Skills wie Coaching oder in eine andere Richtung dann geht. Also zuerst mal muss die Methode sitzen.
Ja. Richtig. Das ist auch der wunderbare Unterschied, oder da muss ich Methodik und Didaktik natürlich da gerne dann noch die Hand geben. Und da war damals auch, was Michael gesagt hat, das war der größte Denkfehler, war da einfach auch unsere Arroganz, muss man auch mal ganz ehrlich dazu sagen, weil nach dem Motto, ja, Knowledge Base haben wir wissen, wie wir damit umgehen kommen, also holen wir uns moderne Coach-Tipps, dass wir die Leute gut abholen, aber das bisschen Knowledge strukturieren, das kriegen wir schon hin. Nein. Ein klares Nein.
Okay. Eine sehr ehrliche Rückschau. Mit dem Blick zur Uhr, vielleicht die letzte Frage. Wo steht KCS bei Topdesk heute? Und was ist der nächste Entwicklungsschritt? Ein bisschen hattest du eben schon angedeutet. Gibt es irgendwelche größeren Sachen, die ihr vorhabt?
Also wir haben mit dem Part 2.0 mehr oder weniger angefangen. Dort haben wir dann auch jetzt die ersten Aufstiege von Knowledge Workern betreut oder Knowledge Worker, die es geschafft haben, dann sozusagen aufzusteigen. Das ist ein Ziel für 2026 und dann eben weiterhin kontinuierlich an unserem Prozess zu schleifen und auch einen größeren Einfluss auf das internationale Geschehen zu haben, dort einen größeren Blick zu haben, weil die Organisation muss mehr integriert werden, was das KCS-Thema angeht. Das wäre so meins.
Aus Coach-Sicht ist vielleicht ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt auch über den Teich gehen. Das heißt, im Moment sind wir dabei, die Niederlassungen in USA und Brasilien damit an Bord zu holen, dass auch die kontinuierlich gecoacht werden und das Ganze auch so leben, wie wir hier im alten Kontinent.
Okay, vielen Dank euch drei, Maximilian, Michael, Florian, danke für die offenen Worte und dass ihr so ein bisschen uns in das Nähkästchen habt hineingucken oder in diesem Fall hineinhören lassen. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute auf eurer KCS-Reise und freue mich, wenn wir vielleicht Dankeschön. Bei einer späteren Folge dann nochmal über eure Erkenntnisse im Evolve-Loop sprechen können.
Sehr gerne, danke
sehr, sehr
dir.
Gerne. Sehr gerne.
Dann macht's gut, tschüss.
Ciao.